Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute spreche ich mit Nora und Jörn Ridder aus Konstanz. Die beiden betreiben als Quereinsteigerin und als Quereinsteiger eine kleine Sauerteigbäckerei, die einen spannenden Namen hat, nämlich Brotal Gut. Das ist natürlich eine Ansage. Und wir werden darüber sprechen, auch darüber, ob die Nähe zum Bodensee, denn der ist nahezu in Sichtweite zur Backstube, einen Einfluss auf die Kundschaft, vielleicht auch auf das Sortiment hat. Wir sind gespannt und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hallo Nora und Jörn.
Hallo Lutz.
Hallo Lutz.
Ja, es freut mich, dass es geklappt hat. Ich kenne ja jetzt Nora schon seit Anfang 2022, weil sie da mal für ein knappes Jahr für den Blog gearbeitet hat, für die vielen, vielen Daten, die jetzt da in Form von Rezepten online sind seit geraumer Zeit. Und Nora hat immer gleich gesagt, naja, ja, mache ich gern übergangsweise, aber ich will eigentlich eine eigene Bäckerei aufmachen. Und ich glaube, damals habe ich schon gesagt, wenn die dann mal da ist, dann möchte ich dich gerne auch mal im Podcast interviewen. Und jetzt bist nicht nur du da, Nora, sondern auch dein Papa, dein Vater Jörn. Und genau darauf müssen wir jetzt erstmal eingehen. Was hat's damit auf sich? Jörn macht ja noch was ganz anderes, glaube ich, nebenbei oder hauptberuflich. Und du bist mehr oder weniger in der Backstube. Habe ich das richtig verstanden?
Wir sind auf jeden Fall beide in der Backstube. Aber wenn man jetzt zum Anfang zurückgeht, dann würde ich sagen, hat Jörn, was das Backthema angeht, den Stein eigentlich ins Rollen gebracht. Also wollen wir da gleich ansetzen? Oder?
Ja, gerne.
Okay, dann willst du da einmal erzählen.
Gut, dann erzähle ich vielleicht am besten mal. Ja, tatsächlich, ich muss wirklich schon sehr lange überlegen, wann ich überhaupt mit dem Backen angefangen habe. Wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich schon als Jugendlicher habe ich immer sehr gerne gebacken. Da habe ich bei uns in der Dorfbäckerei auch mal nach dem Abitur in der Bäckerei ausgeholfen. Dann war so meine Brote, die ich dann mit Sauerteig angefangen habe, eigentlich auf Inspiration von einem Mitbewohner, der eine Getreidemühle hatte, schon auch irgendwie lange Sauerteig Roggenbrot gebacken hatte. Und dann habe ich so meine ersten Backversuche gemacht. Das ist dann tatsächlich aber eingeschlafen, nachdem dann Kinder kamen, ich angefangen habe zu arbeiten und war lange eine Pause. Und tatsächlich fing es dann mit deinem ersten Brotbackbuch an, was mir mein Sohn geschenkt hat. Und da habe ich dann angefangen, mich mal wieder einzulesen, was Brotbacken wirklich macht. Fand ich auch theoretisch alles sehr interessant. Dann ging es um die ersten Brote, so mit Hefe, wie es fast jeder wahrscheinlich gemacht hat, langer Teigführung. Und irgendwann kam dann der Sauerteig und hat mich sehr begeistert. Viel ausprobiert, Haushaltsbackofen angefangen, dann war meiner Frau, die Katrin, die auch wirklich viel in der Backstube unterstützt und die viel Geduld hatte, der hat gesagt, du musst jetzt in den Keller, das wird dir zu viel. Da habe ich im Keller so eine kleine Backstube eingerichtet, so eine kleine Häusler-Knetmaschine für 10 Kilo Teig gekauft, dann so ein Häusler-Steinbackofen mal bei eBay ersteigert. Ja, und dann ging es eigentlich los und habe ich sehr, sehr viel ausprobiert.
Ja.
Und dann war das Brotthema plötzlich da.
Genau. Genau, das war jetzt sozusagen einmal den Schnelldurchlauf.
Ja.
Das heißt, der Ursprung der Backstube liegt eigentlich bei dir, Jörn. Und du bist Arzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Ich bin Internist und Hausarzt und mache meine Praxis nach wie vor jeden Tag weiter. Also ich bin jeden Tag in der Praxis und bin aber auch an 3 Tagen in der Backstube.
Mhm. Und die Backstubenleitung, wenn man so nennen will, hat dann aber schon Nora aktuell.
Ja, würde man schon sagen. Kann man sagen. Also Nora, die macht die ganze Organisation, die hält mir auch den Rücken da frei. Ich muss mich da nicht um Bestellungen kümmern. Ich muss mich nicht um Steuer und Personal kümmern. Ich komme wirklich zum Backen und bin natürlich beim Backen dann auch so bei den Rezepten und Prozeduren, da sind wir beide gleich auf und sprechen uns auch sehr genau ab. Aber so das Organisationsthema macht Nora. Ja? Und auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn wir backen, macht Nora die Ofenführung zum Beispiel. Die sagt, was kommt in welche Etagen rein, da hat sie dann die Mütze auf. Und das ist auch gut so.
Da würde ich nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf eure Strukturen und Abläufe. Vielleicht gehen wir noch mal an den Anfang zurück. Der Sprung von der Hobbybäckerei zur Profibäckerei, das ist ein relativ großer. Wann gab es denn da die erste Idee und wann auch die endgültige Entscheidung? Und war das ein Abstimmungsprozess zwischen euch beiden oder hat dann einer von euch gesagt, jetzt machen wir das und du machst mit oder nicht?
Also ich würde sagen, ich habe ja von zu Hause aus immer mitgekriegt, dass halt gebacken wurde. Heißt, dieses Brotthema war schon auch für mich im Hintergrund auch immer präsent. Und ich habe in den Niederlanden studiert damals. Ich habe 2018 meinen Bachelor-Abschluss in Food Innovation gemacht. Und da bin ich sozusagen ja nicht ganz fachfremd, weil ich ja schon im Lebensmittelbereich dann sozusagen tätig war. Und da durfte ich mir dann für meinen Bachelor auch ein Thema aussuchen, wo ich halt dann drüber schreiben und auch forschen will. Und das war dann das Thema Brot und im Speziellen dann das Thema Hefewasser. Und da hatte ich dann Wochen Zeit für das zu untersuchen und da dann auch was zu niederzuschreiben. Und parallel dazu hat sich Jörn eigentlich immer weiter in das Sauerteig-Thema vertieft. Und diese kleine Hobbybackstube im Keller war dann natürlich auch für mich und mein Bachelorprojekt auch so ein kleines Labor, wo ich auch außerhalb von der Hochschule dann auch hier zu Hause die Sachen weiterentwickeln konnte. Und wir haben dann immer weiter für Freunde und Bekannte gebacken und diese Begeisterung, sage ich jetzt mal, hat sich weiter hochgeschaukelt. Nicht nur zwischen uns beiden, also zwischen Papa und mir, sondern auch die Menschen, die unsere Backwaren probieren durften. Und dann hatte ich irgendwann meinen Abschluss in der Hand, habe also dieses Projekt mit dem Brot in der Hochschule sehr erfolgreich da abgeschlossen und dann war die Frage natürlich, was jetzt beruflich und vor allem wo. Und für mich war klar, dass ich zurück nach Deutschland will und ich war zu dem Zeitpunkt ungebunden, heißt, ich konnte mich da eigentlich frei entscheiden und dann haben wir überlegt, jetzt kann ich auch zurück nach Konstanz, also zurück in die Heimat kommen und dann forcieren wir sozusagen mal diese Zusammenarbeit. In welcher Form wir dieses Brotbacken gemeinsam auf die Beine stellen wollen, das war zu dem Moment noch gar nicht so klar. Also dass es wirklich in der Innenstadt eine Backstube werden soll, wo gebacken und auch gleichzeitig verkauft wird, das war noch gar nicht konzeptionell ausgearbeitet. Aber der Grund, warum ich zurück nach Deutschland und nach Konstanz gekommen war, war schon, weil wir das zusammen machen wollten. Und da war sozusagen schon der Abschluss von meinem Studium ein Schlüsselmoment, um das so festzusetzen. Aber was weit vorab ging, war natürlich diese gemeinsame Leidenschaft, die wir auch für dieses Produkt und dieses Handwerk eben entwickelt haben. Weil natürlich dieses Wissen, was ich auch in meiner Bachelorarbeit unterbringen konnte, das habe ich schon auch viel von Jörn gelernt. Und da konnte ich von ihm profitieren, was er sozusagen sich schon viel angelesen hat und so. Das
war 2018, 19, wenn ich mich richtig erinnere, bis wann habt ihr aufgemacht? 23 war das, ne?
Im August 23, ja. Genau. Ja. Und
bis dahin sind es ja noch 3-4 Jahre gewesen. Was ist auf diesem Weg passiert? Also ich denke da vor allem an die Suche nach einem Objekt, wo die Bäckerei Platz hat, wo man sie auch aufbauen darf, Behördengänge. Ich denke auch an die Meisterpflicht in Deutschland. Wie waren da die nächsten Schritte bei euch?
Alle Stichworte, die du gesagt hast, fasst diese Zwischenjahre sehr gut zusammen. Also ich bin nach Konstanz zurückgekehrt und habe dann eigentlich sehr schnell auch geguckt, was gibt's hier und wo könnte dieses Projekt einen Platz finden. Wir haben zwischendrin auch mal überlegt, ob wir es hier zu Hause machen. Wie so ein bisschen, so wie du das jetzt ja eigentlich auch machst, Lutz, mit einem Anbau und dann abholen. Und dann parallel natürlich die Ausnahmebewilligung. Und da hat Jörn 2021 vorgelegt.
Also im Prinzip war es so, ich musste mich auch erstmal vorbereiten. Dieser Schritt, diese Ausnahmegenehmigung zu machen, war irgendwie auch so, ja, mutig zu sein. Kann ich das? Und was passiert, wenn ich da nicht bestehen würde? Also es war schon so irgendwie eine kleine Hürde, gedanklich. Ich habe mich dann so persönlich immer weiter fortgebildet, habe da eigentlich in der Rezeptentwicklung gearbeitet, dass wir die eigenen Rezepte hatten. Dann war ich zwischendurch auch mal hier bei einem Kurs, da beim Kurs, mal beim Manfred Schellin zum Beispiel mal. Dann habe ich mal über Weinheim mal an der INBP in Rouen, das ist ja diese Ausbildungsstätte in Frankreich für Boulangerie und Patisserie, mal 5 Tage Kurs gemacht, war mal eine Nacht bei John Baker in Zürich, habe mal eine Woche in Paris in der Bäckerei mitgebacken und habe mich dann irgendwann so vorbereitet gefühlt, dass ich sage, ich beantrage das jetzt. Und es lief dann so ab, dass ich hier nach Rottweil zur Berufsakademie musste. Da haben wir dann abgesprochen, was ich backe. Primär musste natürlich die Handwerkskammer erstmal offen für das Thema sein. Und ich muss sagen, in Konstanz waren die sehr, sehr entgegenkommend und haben sich eigentlich eher gefreut, dass jemand in das Handwerk möchte und haben uns da wirklich sehr unterstützt. Und dann habe ich diese Prüfung gemacht, das hat 2 Tage gedauert, 2 Tage praktische Prüfung, die war bei uns in der Backstube im Keller. Dann gab es noch theoretischen Teil und dann habe ich das bestanden. Ja, das war so der erste Schritt. Mhm.
Wer ist da als Prüfer gekommen? War das ein aktiver Bäcker aus Konstanz oder für jemand von der Handwerkskammer, der generell als Prüfer arbeitet?
Ein Bäckermeister aus Rottweil.
Der auch Meisterprüfungen macht, weil die haben auch eine Meisterschule dort. Also er prüft die Bäckermeister und er ist wirklich hier hingekommen und hat dann, ja, der hat ja übernachtet im Hotel und war am Vortag da. Da haben wir so die ganzen Vorbereitungen gemacht, Vorteige, Sauerteige und am nächsten Tag wurde dann alles geknetet und abgebacken. Waren eigentlich so das komplette Getreidesortiment. Wir haben dann auch noch Kuchen gebacken und kleinteilige Sachen und durften dann, also wir dürfen alles backen, ne? Außer jetzt so Konditoreiwaren wie Cremeschnittchen und solche Sachen. Also das Bäckereisortiment dürfen wir komplett backen.
Das heißt, das war auch Teil der Prüfung, dass ihr, also ihr habt nicht eine Ausnahmebewilligung beantragt für ein spezielles Sortiment, sondern erstmal sehr, sehr offen, sehr pauschal.
Genau.
Genau, direkt die große haben wir eigentlich gemacht, wenn man es dann schon macht, sozusagen dann einmal.
Ja, nur du ja später dann.
Genau, und dann hatte Jörn das bestanden und war es sozusagen eingetütet und dann haben wir uns eigentlich danach auch noch diese Erfahrung, ich war bei der Prüfung auch dabei bei ihm hier im Keller bei uns und habe ihm sozusagen zugearbeitet und haben wir dann gedacht, dass wir als Geschäftspartner ja auch, wenn wir diese Backstube machen, auch gerne doppelt abgesichert werden, weil wenn Jörn mal ausfällt oder man weiß ja nie, was ist, stehe ich dann sozusagen ohne diese Genehmigung da. Und dann war irgendwie klar, dass ich die auch gerne beantragen möchte, was ich dann auch gemacht habe. Und dann eigentlich, ich würde sagen, genau ein Jahr später habe ich dann sozusagen die Prüfung abgelegt und die dann auch bestanden. Und ich hatte sozusagen als Ausnahmegrund, bei meinem Vater war es ja sozusagen ein anderer Ausnahmegrund als bei mir. Und bei mir war das sozusagen, weil ich ein abgeschlossenes Studium habe und dann auch im Lebensmittelbereich abgeschlossen habe. So war auf jeden Fall damals die Aussage von der Handwerkskammer.
Was war denn der Ausnahmegrund für deinen Papa? War das einfach das Alter?
Mir konnte man nicht mehr zumuten, noch eine Ausbildung zu machen. Und eben auch schon Beruf seit Jahren und das Alter.
Okay, weil da gibt es ja ziemlich viele Ausnahmegründe, die man normalerweise gar nicht kennt und liest. Da muss man tief in die Verordnungswelt eindringen. Aber das Alter und das Studium sind 2 wesentliche Kriterien. Ne? Also wer alt genug ist, glaube über 47 und wer studiert hat, der kann immer diese Ausnahmebewilligung beantragen und da wird dann in aller Regel auch für diese Prüfung zugelassen.
Und die Handwerkskammer hier war wirklich sehr offen, die hat uns auch nie belächelt irgendwie, die hat nicht gesagt, ah, es kommen so zwei Verrückte, die wollen eine Backstube machen, haben gar keine Ausbildung, sondern die haben uns sehr ernst genommen und wie gesagt, die waren eher erfreut, dass jemand ins Handwerk möchte, weil eben wenige Leute ins Handwerk gehen.
Ja, wie ist denn die, ich nenne es jetzt mal böse, die Konkurrenzsituation in Konstanz? Gibt es denn noch Handwerksbäcker, wo wir jetzt als Hobbybäcker, schrecklich Quereinsteiger, die ohne Mittelchen und so weiter backen, sagen würden, ja, das ist auch noch wirklich ein Handwerksbäcker oder seid ihr da allein auf weiter Flur?
Also es gibt viele Ketten, es gibt auch mehrere Ketten, die hier sehr stark verbreitet sind. Es gibt einen Handwerksbäcker, der mit Backferment arbeitet und es gibt noch eine Bio- Backstube oder eine Biobäckerei. Da weiß ich aber tatsächlich nicht die Rezepturen, wie weit die da auch mit Hefe arbeiten. Aber so eine ganz reine Sauerteigbäckerei, also was die Brot betrifft, gibt es nicht. Da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal.
Mhm. Wie seid ihr denn darauf gekommen? War das von Anfang an klar, dass es Sauerteig werden soll ohne Hefezugabe? Oder war das auch so ein bisschen aus wirtschaftlichen Marketingzwecken, dass das ein Grund war, nur mit Sauerteig zu arbeiten?
Also als ich jetzt nach meinem Studium mich da so intensiv mit diesem Hefewasser beschäftigt habe, das fand ich super interessant, mal diese Art von Backen auch kennenzulernen. Habe dann aber schon während diesen Wochen der Forschung und der Produktentwicklung da gemerkt, dass mein Herz schon eher für den Sauerteig schlägt, rein geschmacklich auch einfach. Und auch Jörn hat damals ja schon dann viel mit Sauerteig gebacken, nur eigentlich. Und deshalb eigentlich nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern eigentlich für die aus der Begeisterung für dieses Produkt, für das Arbeiten mit Sauerteig, was ja schon auch viel komplexer ist als mit Hefe. Und dadurch auch, wenn man nur ein kleines Sortiment hat, das Backen eigentlich jede Woche aufs Neue wieder spannend macht, weil der Sauerteig einfach diese verschiedensten Stellschrauben hat und es dadurch dann auch anspruchsvoll und ja, anspruchsvoll für uns auch bleibt.
Ja, und Geschmack, Bequemlichkeit, ja, auch der gesundheitliche Aspekt und auch die, dass es eben viel länger haltbar ist.
Hm. Auf die fachlichen Seiten würde ich dann später noch ein bisschen eingehen wollen, weil es ja schon auch in der Praxis der Bäckerei herausfordernd, sagt man heutzutage, herausfordernd ist, mit diesem Lebewesen Sauerteig umzugehen und auch wegen der verschiedenen Stellschrauben, die du schon erwähnt hast. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Ausnahmebewilligung war da relativ problemfrei. Ihr hattet sozusagen die Lizenz in der Tasche. Wie ging es weiter? Hattet ihr schon Objekte im Auge? Und dann ist ja die nächste Frage, wie kann ich mir das alles leisten?
Genau, also wir hatten schon, während das lief ja alles parallel, ich habe damals Teilzeit gearbeitet und mal Minijobs gehabt. Also ich habe, seitdem ich zurückgekehrt bin nach Konstanz, eigentlich immer nur Teilzeit gearbeitet, damit ich halt genug Raum und Zeit habe, um dieses Projekt weiter voranzubringen. Und dann war das immer die Ausnahmebewilligung und Raumsuche. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Raumsuche und dass wir da auch schon ein paar Sachen immer im Auge hatten, auch dazu geführt hat, dass wir bei der Handwerkskammer auch ernst genommen wurden, weil wir dann natürlich auch schon gesagt haben, wir haben was besichtigt, wir haben die Pläne für dieses Objekt und so, also dass sie dann auch wussten, wir meinen das auch wirklich ernst. Wir haben uns einige Dinge angeguckt, aber relativ schnell hat sich dann rausgestellt, ja, wie soll das gehen mit einem schweren Ofen, der eben halt kein Ladenbackofen ist, den man nur hin und her rollt. Wie soll das gehen mit Abluft? Und wie soll das gehen mit bestimmten Hygienevorrichtungen, die nicht gingen? Wie soll die Kühlung da reinpassen? Also das hat sich eben, wir haben immer versucht, bei jedem Objekt, was wir angeguckt haben, diese Checkboxen sozusagen abzuhaken und konnten dann bei vielen Objekten eigentlich schnell sagen, nee, das ist es nicht, muss man weiter gucken. Und in dem Objekt, was wir jetzt haben, man muss sagen, in der Zwischenzeit zwischen Objektsuche, Ausnahmebewilligung und dem Objekt, was wir jetzt mieten, kam auch noch dazu, dass wir verschiedene Öfen Probe gebacken haben. Also wir sind zu verschiedenen Firmen hingefahren, insgesamt 3, da waren wir bei Wachtel, Miewe und Bongard und haben da mit unseren Sauerteigen im Hotelzimmer dann das Probebacken gemacht, sozusagen im Hotelzimmer die Sauerteige gepflegt, dass sie fürs Probebacken dann parat sind und wir das richtige Ergebnis kriegen. Und auch diese Menschen sozusagen von den Ofenfirmen konnten uns dann auch bei der Objektsuche auch ein bisschen helfen, weil bevor man dann was unterschreibt, einen Mietvertrag oder ähnliches, waren immer die Vertreter von den jeweiligen Firmen auch da und haben sich das einmal angeguckt, haben gesagt, passt unser Ofen hier rein, passt unsere Kühlung hier rein, ja oder nein, genau. Und dann zu dem Objekt, zu dem wir jetzt gekommen sind, da kann Jörn eigentlich mehr zu erzählen. Es war eigentlich auch ein Glücksfund, würde ich mal sagen, eine zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Menschen.
Ja, das stimmt. Also vorab muss man sagen, dass natürlich in Konstanz ist ja eine recht beliebte Stadt hier, auch touristisch sehr beliebt mit der Lage am See. Der Wohnungsmarkt ist hier schwierig und auch Gewerberäumlichkeiten zu finden ist auch schwierig. Und es war dann ein Zufall. Also ich habe einem guten Bekannten ein Brot für einen Freund in Heidelberg mitgegeben, der ab und zu mal ein Brot von uns schon vorher bekommen hat, wenn er zu Besuch war. Und für diesen Brottransport habe ich dem eben auch ein Brot geschenkt. Und dann hat er mir einen Tag später geschrieben, oh, das Brot war ja lecker und warum machst du das und wie machst du das? Und dann habe ich dem so ein bisschen die Geschichte erzählt und habe ihm auch gesagt, mein Traum wäre eigentlich, dass ich mit meiner Tochter hier eine kleine Räumlichkeit für eine Backstube finde. Und dann hat er gesagt, das ist ja ein Zufall, ich habe gerade ein Haus gekauft, guck dir es an, im Untergeschoss könnte man vielleicht eine Backstube reinmachen. Und somit ist über ein Brot eigentlich diese Backstube gefunden worden. Und dann war das fast wie ein Zeichen, dass das irgendwie klappen muss. Und die Vermieter hatten richtig Lust dazu, uns da auch reinzunehmen und haben uns sehr, sehr gut unterstützt, waren für viele Dinge offen. Und wir haben eigentlich den Mietvertrag eigentlich kurz vor Eröffnung der Backstube unterschrieben.
Noch im gleichen Jahr eigentlich.
Und
da stand der Ofen quasi schon
drin. Stand schon drin eigentlich, ja, ist schon so. Und die haben wirklich Freude an der Backstube. Und es ist so, das ist auch ein interessantes Gebäude, weil es besteht eigentlich aus drei Teilen. Es ist ein Vorderhaus, dann war ein Innenhof. Der Innenhof war komplett offen. Und dann ist noch ein Hinterhaus. Es ist also in der Altstadt ein denkmalgeschütztes Haus. Und die haben den Innenhof überdacht. Und in diesem überdachten Teil steht jetzt unser Ofen drin. Und die Mieter, die oben drüber wohnen, die können also in unsere Backstube reingucken, schicken uns auch ab und zu mal Fotos oder Videos, wie wir da unten backen. Also das ist ja schon was Besonderes. Macht Freude.
Also ein glücklicher Zufall. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Ich habe mal geschaut, wo ihr liegt über ein Satellitenbild. Und habe mir gedacht, na, die Lage, die bezahlt man wahrscheinlich auch nicht mal einfach so aus der Portokasse. Ihr seid da quasi vis-à-vis zum Bodensee, mitten in der Innenstadt. Also wirklich ein toller Zufall, ne? Und das über ein Brot.
Und die Miete, muss man sagen, ist wirklich akzeptabel. Also sie sind uns wirklich gut und fair entgegengekommen, kann man nicht anders sagen.
Da wären wir schon bei der Wirtschaftlichkeit der ganzen Sache. Man stellt sich das ja als normaler Brotesser gar nicht so kompliziert vor und so teuer, aber allein so ein Ofen hat einen Wert von einem sehr, sehr guten PKW. Und Knetmaschine, Teigteile habe ich gesehen, habt ihr auch da und so weiter. Also das läppert sich dann irgendwann finanziell. Wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr das vorher alles ganz genau ausgerechnet oder habt ihr gesagt, naja, Pi mal Daumen so und so und dann der Rest wird sich ergeben?
Also man muss schon auch dazu sagen, wir hatten eine Idee, wie das alles sein soll. Und ich war auch, bevor wir Öfen gekauft haben, war ich auch noch bei anderen Bäckern, um zu gucken. Also es war dann auch klar, dass wir Bongar wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann war ich zum Beispiel bei Till und Brot in Freiburg. Der ist gut mit Bongar ausgestattet und habe auch noch im Elsass bei jemand anders noch reingeguckt und gesprochen und so. Und dann ist natürlich, also konnten wir mit denen uns fachlich sozusagen austauschen und hatten dann aber auch Unterstützung von einem Architekten, der uns bei der Gestaltung und auch bei Dingen, die man halt so braucht, zum Beispiel von Rutschfestigkeit einer Fliese und so.
Genau.
Bestimmte Hygienestandards, die eine Backstube halt eben braucht, auch unterstützt. Heißt, das haben wir nicht alles selber mit eigenen Recherchen sozusagen gemacht, sondern haben da auch mit anderen Menschen sozusagen zusammengearbeitet und dann.
Ja, und der Denkmalschutz hat auch noch ein Wort mitgeredet. Deswegen hat es auch so relativ lange gedauert, bis es dann fertig war. Ne?
Wir haben schon überlegt vorher, wie viel Geld können und wollen wir da reinstecken. Mhm. Aber manche Kosten, sag ich jetzt mal so, ergeben sich dann auch im Prozess erst, wenn man dann zum Beispiel sieht, die Fliese, die wir haben wollen, die zu dem Kostenpreis eigentlich die beste wäre und von der Funktionalität, die ist halt nicht lieferbar und die wird eigentlich die würde später geliefert werden, als der Ofen eingebaut wird. Dann muss man einfach in den sauren Apfel beißen und eine teurere Fliese reinlegen, die dann aber wenigstens verlegt ist, wenn da der Ofen draufstehen soll. Mhm. So halt, also das sind dann Sachen, die im Prozess sich dann immer ändern und die dann auch mal teurer werden, aber...
Ja, und die Frage geht auch ein bisschen dahin, das eine ist ja die Seite, was gebe ich aus im Vorfeld, was investiere ich? Und die andere Frage ist dann, wie viel kann ich denn überhaupt einnehmen und über welchen Zeitraum amortisiert sich das dann irgendwann? Also da braucht es ja dann schon eine gewisse wirtschaftliche Befähigung, um das alles auszurechnen oder zumindest abschätzen zu können. Das ist ja ein Argument des institutionalisierten Bäckerhandwerks, warum man eine Meisterausbildung haben soll, damit man das kann und irgendwann eine Bäckerei aufmachen kann. Wie habt ihr das gelöst?
Also ich habe in meinem Studium auch gelernt, wie man einen Businessplan schreibt. Man kann dazu sagen, der Studiengang umfasst eigentlich, wenn man es auf Deutsch sagt, weil ich habe auf Niederländisch sozusagen studiert, Produktentwicklung in der Lebensmittelbranche. Heißt, ich habe eigentlich von Grund auf gelernt, wie stellt man ein Produkt her, also wirklich am Produkt selbst. Wie macht man das in der Küche, in der Produktion, in der Fabrik? Also wirklich, ich hatte auch Kochunterricht und Backunterricht, um sowas zu lernen. Aber dazu kam auch Marketing und auch so Wie bringt man es auf den Markt? Wie führt man es in den Markt ein? Und wie verdient man eigentlich daran Geld? Und wie kann man Prozesse optimieren, dass es auch eine Wirtschaftlichkeit eben hat? Und man muss dazu sagen, es ist nur in Anführungsstrichen Bachelorstudiengang. Heißt, ich hätte das noch in einem Master weiter vertiefen können oder halt aus Eigeninteresse das weitermachen. Und das habe ich gemacht und habe auch von der Handwerkskammer bei einer Gründerunterstützung, also Gründer, da haben wir echt, da ist eine Stelle für geschaffen, in Konstanz zumindest. Und diese Person hilft jungen Gründern, so wie uns.
Dir?
Mir?
Jungen. Junge und alter Gründer?
Das zu realisieren mit allen Hürden, die da eben auch kommen. Und der hat mehrfach meinen Businessplan gegengelesen. Die Stelle ist vertraulich, heißt, alle Zahlen sind nur zwischen mir und dieser Person. Der hat sich meine Zahlen angeguckt und mit seinem BWL-Wissen, sag ich mal, eingeschätzt, ob das was ist oder eben auch nicht. Und das war auch was, wo ich dann dachte, okay, fühlt sich nicht so an, als hätte ich da mal ein bisschen was gerechnet. Da hat auch jemand Externes einfach mal mit drauf geguckt und das mit interpretiert. Und natürlich haben Jörn und ich auch die Zahlen vorab zusammen durchgerechnet. Und und man kann dann, also jetzt rückblickend kann ich sagen, man kann schon viel aufschreiben und theoretisch Szenarien sich ausdenken, aber manchmal kommt's dann in der Realität eh anders. Und dafür muss man natürlich auch finanziellen Puffer sozusagen einberechnen, oder?
Naja, und dann kommt natürlich auch die Sondersituation dazu, dass ich meinen Beruf ja weiterführe. Ich habe jetzt meine Arztpraxis nicht aufgegeben, um nur noch zu backen. Das heißt, ich muss nicht von der Backstube alleine leben. Natürlich haben wir da Geld investiert. Das heißt, wir, sage ich extra, meine Frau und ich, weil das ja unser gemeinsames Geld ist und auf längere Sicht dann noch irgendwo unsere Altersvorsorge mit drin steckt. Aber da kommen wir vielleicht noch zurück und schweife etwas ab. Der Grund, sowas zu tun, ist eben vielleicht auch, wenn man älter ist, dass man sich überlegt, was passiert jetzt noch im Leben, was soll im Leben weiter passieren. Und ich sehe natürlich auch als Arzt wirklich viele Menschen, die plötzlich krank werden. Das kann natürlich jedem selber auch passieren. Es sind ja häufig immer nur so gefühlt die anderen. Und dass ich mir dann überlegt habe, wenn ich es nicht jetzt tue, dann tue ich es wahrscheinlich nie wieder. Und in der gesamten Berechnung steckt natürlich auch ein Teil unseres Kapitals mit drin. Trotzdem mussten wir auch zur Bank gehen, weil man das ja nicht so einfach mal aus der Portokasse bezahlt. Hm. Bank hat aber sich da auch offen gezeigt. Und es ist schon witzig, dass uns eigentlich die Apotheker- und Ärztebank finanziert hat, die ja nichts mit Bäckereien zu tun hat. Die mussten am Anfang auch überlegen, machen sie das oder machen sie das nicht. Aber die haben sich dann tatsächlich sehr offen gezeigt Und mein Bankberater träumt auch immer noch von einem Tag Praktikum in der Backstube, weil er gerne Pizza backt. Aber mal sehen, ob das mal stattfindet.
Aber es ist ja eine Investition in die Gesundheit der Menschen, wenn man es umdeuten will.
Genau, so ist es auch. Und so sehen das auch die Patienten zum Teil. Das kommt vielleicht später nochmal. Genau, müssen wir vielleicht später nochmal ansprechen. Genau.
Ja. Okay, Finanzierung ist da, Gebäude ist da, Ofentechnik und die Peripherie ist auch da. Wie lange hat es denn dann gedauert vom Bauantrag bis zum ersten Spatenstich oder bis zur ersten, was auch immer, Fliese vielleicht?
Also ich weiß noch, Lutz, als wir uns unterhalten haben, ich weiß nicht, ob das beim Bewerbungsgespräch war oder dann im weiteren Verlauf, als ich dann 2022 bei dir da angefangen habe, dass da die Baugenehmigung auf jeden Fall schon lief und du dann auch immer so angeklopft hast, und wie weit ist die Genehmigung? Und ich immer so, ja, immer noch nichts Neues. Das hat schon sehr lang gedauert.
Über ein Jahr.
Über ein Jahr hinaus, also würde ich auf jeden Fall sagen. Man muss dazu sagen, es wurden so die Dinge, die man auch in einem Gebäude machen kann, ohne dass eine große Genehmigung vonnöten ist, die wurden schon sozusagen vorbereitet, bis dann endlich die offiziellen Papiere da waren, dass man starten konnte. Aber ich würde sagen, die heiße Phase war dann schon Anfang 2023 oder Ende 22, Anfang 23, wo ich dann ja auch zu dir gesagt habe, Lutz, jetzt geht's los. Ich kann den Job sozusagen nicht parallel noch bei dir weitermachen.
Und den Ofen zum Beispiel haben wir bestellt, bevor die Baugenehmigung vorlag. Da sind wir ins Risiko gegangen, weil es denn so eine Preiserhöhung gegeben hatte. Du musst dann immer wieder rechnen, was passiert so auf dem Markt.
Ja.
Und dann kam noch der Ukraine-Krieg dazwischen. Dann gab es so eine Inflation, eine Teuerung. Und dann muss man sehen, wann steigen die Zinsen. Also wir haben auch... Ja, ein gewisses Risiko sind wir eingegangen, aber letztendlich kam sie dann, die Baugenehmigung.
Genau, also wenn ich mich recht erinnere, Anfang 2023, und ja, da ging es dann auch voran mit konkreter Gestaltung vom Innenraum und dann auch unserer neuen Webseite. Wir haben dann unser Logo von einer guten Freundin von mir neu designen lassen. Endlich durften wir Werbung und ein Banner mit unserem Logo dann raus an den Bauzaun hängen. Wir haben gebrauchte Möbel gekauft, also alles, was über Ofen und Kühlung hinausgeht, Knetmaschine, Tische und so weiter. Ja. Und dann würde ich sagen, war ab Frühjahr, Sommer die finale Bauphase, in der wir dann auch angefangen haben. Da waren noch keine Lampen, das weiß ich noch. Da hatten wir nur so eingedrehte Glühbirnen, aber haben schon mal die ersten Teige laufen lassen, um zu gucken, wie die Knetmaschinen kneten und wie das alles klappen könnte. Genau. Mhm.
Ich würde noch mal ganz kurz zur Baugenehmigung zurückgehen. Gab es da Überraschungen oder war das eine Baubehörde, die quasi auch ein bisschen vorab beratend unterwegs war? Oder ging es einfach danach, wir lesen jetzt, was in der Genehmigung steht, und dann müssen wir vielleicht nochmal irgendwas umplanen?
Ja, es war eher mühsam, muss man sagen. Das hat ewig gedauert, bis die mal in die Gänge kamen. Es war eher so ein Zeitproblem. Wir dachten, oh, kommt jetzt mal eine Entscheidung, kommt eine Entscheidung. Ein großes Thema war der Brandschutz. Da haben die lange auf die Feuerwehr gewartet, weil es eben Altstadtgebäude ist, auch mit alten Holzdecken, so eine historische Holzdecke im Verkaufsraum. Hygiene war ein Thema, das hat alles noch so ein bisschen gedauert, aber das Denkmalschutzamt insgesamt war langsam.
Ja, also inhaltlich, eigentlich war es vorrangig die Zeit, die es gebraucht hat. Ich glaube, alle Hürden, die Jörn gerade angesprochen haben, haben wir dann irgendwie bewältigt. Natürlich auch, muss man schon auch sagen, mit der Unterstützung vom Architekten, der uns gerade in der Genehmigungsphase viel da den Rücken freigehalten hat.
Und es war wegen des denkmalgeschützten Gebäudes auch vorgeschrieben, dass ein Architekt als Bauleiter da ist. Sonst wäre es nicht gegangen.
Ja, also da muss man jetzt, ich denke immer bei den Gesprächen hier im Podcast auch an andere Quereinsteiger, die die Idee haben, eine eigene Bäckerei aufzumachen. Also da sollte man sich dann schon auch fachliche Hilfe suchen, wenn das Objekt ein bisschen komplizierter oder älter ist.
Ja, das Thema Nutzungsänderung, weil vorher war ein Schmuckladen drin.
Mhm. Also ich denke, wenn wir das alles selber gemacht hätten, auch gerade mit den Genehmigungen, dann hätte es erstens noch länger gedauert und zweitens, dass es einem dann später im weiteren Verlauf der Bäckerei dann vielleicht doch auf die Füße fallen kann, weil jetzt natürlich auch immer noch Behörden vorbeikommen und gucken, sind die Richtlinien eingehalten, ja oder nein, oder wie macht ihr das eigentlich hier? Und dann kann man immer darauf verweisen, wir halten uns an das, was in der Baugenehmigung steht und wir haben das offiziell besprochen und so weiter, weil schlimmer ist natürlich, wenn man dann den Laden schließen muss, weil man bestimmte Sachen nicht eingehalten hat, weil man einfach das Know-how dann in dem Moment vielleicht auch nicht hatte. Und da denke ich, lohnt sich's immer, während der Bauphase da dann zu investieren und sich nochmal sowohl zeitlich als auch finanziell dann nochmal mit zu beschäftigen, bevor es dann im Nachhinein irgendwie blöd wird.
Ja. Wie habt ihr denn eure Backstube geplant? Habt ihr von vornherein gesagt, na, wir arbeiten, wenn überhaupt, dann zu zweit und der Raum gibt auch nicht mehr her? Oder ist das eine Backstube, die man ja ausweiten könnte, dass dann auch wirklich Personal dasteht? Und ja, wenn man andersrum fragt, seid ihr an eurer Kapazitätsgrenze schon oder geht's jetzt gerade erst richtig los und ihr baut aus? Ich hatte mit einem Auge gesehen auf Instagram, glaube ich, habt ihr Personal gesucht.
Genau, also wir haben eigentlich relativ schnell noch, wir haben ja am 3. August haben wir geöffnet und ich habe noch vor dem 3. August die Anzeige geschaltet auf Instagram. Und dadurch, dass Jörn natürlich seinen Job noch weitermacht in der Praxis, ist er natürlich auch nur stundenweise da. Das sind genug Stunden in der Woche, um da wirklich auch gut mit anzupacken.
Ja, manchmal auch ganze Tage.
Genau.
Freitags, ja.
Auch ganze Tage, wenn er dann in der Praxis mal frei hat. Aber es war von Anfang an klar, ich kann es nicht alleine machen und Jörn kann es auch nicht alleine machen und Jörn macht seinen Job weiter. Und genau, und wir machen es natürlich auch nicht nur zu zweit, muss man sagen. Ich sage jetzt mal, die Chefetage besteht ja auch, besteht eigentlich aus drei Personen, weil meine Mutter auch wirklich tatkräftig, da wo sie neben ihrem anderen Job auch kann, ist sie gerne in der Backstube und hilft da und unterstützt uns echt mit diversen Tätigkeiten und ist da auch ein Teil von. Ohne sie würde das auch nicht funktionieren, kann man einfach so sagen, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, so ein klassisches Familienunternehmen mit Unterstützung, so kann genau. Man sagen. Und wir haben es auch am Anfang so geplant, dass wir erstmal natürlich am Anfang das vielleicht die ersten Wochen alleine schaffen. Aber uns war schon klar, dass da Personal her muss, auch in den Verkauf. Also kannst du nicht produzieren und nebenbei verkaufen. Und konzeptionell war es halt doch schon als offene Backstube geplant, dass die Leute sehen, was wir tun, dass man da vorne auch Brot zubereitet und die Leute durchs Fenster gucken können. Und hinten wird eben produziert und gebacken. Und so war das Konzept. Also alles, was dort passiert, passiert in diesem Gebäude.
Ihr seid also auch eine reine Tagesbäckerei. Ihr fangt morgens an und hört dann, wenn die letzten Kunden rausgehen, wahrscheinlich dann auch auf, oder?
Genau, ja, also wir fangen frühestens, wir kriegen einmal die Woche, kriegen wir Mehl direkt von der Mühle geliefert und die kommen um 6.30 Uhr und dann bin ich immer kurz, ich bin dann so um 6 dann da, dass ich ein bisschen vorher Sachen schon herrichten kann und dann kommen um 6.30 Uhr werden die Säcke geschleppt und dann um 7 die ersten Brote reingeschoben. Also, aber früher als die Uhrzeit wird es eigentlich nicht. Also es sei denn, es sind mal jetzt zum Beispiel zu Ostern hatten wir echt ein gutes Backprogramm. Das Kühlhaus war knallvoll und dann wollte ich einfach sicher gehen, dass auch alles rechtzeitig parat ist und in den Regalen liegt. Das sind natürlich Ausnahmesituationen, da fahre ich dann auch mal 17:45 an. Aber gut, das sind, wenn man an andere Nachtschichten, Bäckereien denkt, ja, immer noch menschlichere Uhrzeiten.
Das ging ja auch mit der Praxis nicht. Also ich habe Montag und Dienstag zum Beispiel bin ich gar nicht in der Backstube. Da mache ich voll Praxis. Dann Mittwoch, Donnerstag und Freitag bin ich jeweils so 1,5 bis 2 Stunden vor der Praxis in der Backstube. Da kümmere ich mich dann um die Sauerteige. Donnerstag, Freitag mache ich eigentlich immer die Roggenbrote, bevor ich dann abzische. Und dann bin ich Mittwochnachmittag immer in der Backstube, weil ich da keine Sprechstunde habe. Donnerstags bin ich in der Mittagspause von 12 bis 15:30 Uhr da. Und freitags, dann bin ich wieder in der Praxis und Freitag bin ich entweder den Freitagnachmittag oder den gesamten Freitag da, weil ich jeden zweiten Freitag frei habe. Ich bin mit einem Kollegen in der Praxis, der auch wirklich viel Verständnis hat, auch das ganze Team hat viel Verständnis. Und dadurch habe ich dann immer jeden zweiten Freitag volle Backstube und das genieße ich sehr.
Ja, das wäre noch eine Frage gewesen. Wie lässt sich das vereinbaren? Oder hast du dir das so vorgestellt und es ist genauso gekommen? Oder merkst du schon dann auch, oh ja, jetzt hat mich die Backstube ganz schön geschlaucht, jetzt muss ich noch in die Praxis und andersrum wäre es ja auch möglich, ne? Also die Praxis stelle ich mir auch nicht unbedingt vor wie Urlaub und dann noch in die Backstube, ist ja beides körperlich auch anstrengend.
Naja, sagen wir so, also deswegen bin ich Montag, Dienstag auch nicht da, weil eben Montag, Dienstag wirklich so die High-End-Tage sind. Da haben die Leute eben Zeit, krank zu werden übers Wochenende. Und da passiert dann immer irgendwas. Also Montag geht gar nicht, da ist immer voll. Und da habe ich wirklich, ich meine, ich habe auch da wirklich viel zu tun, sehr viel zu tun. Aber so dieses in die Backstube fahren, das ist schon, ja, das ist auch. Gibt mir auch Kraft. Der Donnerstag ist schon wirklich ein krasser Tag. Aber wenn ich dann so mittags in der Mittagspause da bin und es ist schönes Wetter draußen und die Leute kommen dann hin und dann es kommen auch wirklich viele Patienten. Und ich habe am Anfang so schon gedacht, oh, was passiert, wenn ich jetzt erzähle, ich backe noch. Denken die alle, der spinnt oder sagen die dann, na, jetzt gehe ich weg, der kümmert sich nicht mehr um seine Patienten. Und es war eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Die Leute haben wirklich Freude dran und kommen natürlich auch so Sprüche, wann gibt es mal ihr Brot auf Krankenkassenkarte oder manche meinten schon, ich sollte Brot mit in die Praxis bringen, aber das trenne ich komplett. Also wenn ich noch anfange in der Praxis Brot zu verkaufen, dann werden alle verrückt. Es geht natürlich überhaupt nicht. Aber die Resonanz von den Patienten ist wirklich positiv und vielleicht auch mit dem Thema Gesundheit und sagen fast alle, schmeckt das Brot gut. Oder alle sagen. Ja.
Ihr habt neben dem Tagesbetrieb eine ganz klassische Bäckerei. Also man kann einfach hinkommen und gucken, was liegt in der Auslage und dann kaufen. Oder seid ihr auch so eine Art Vorbestellbäckerei, wo man erst hinkommt, wenn man schon vorbestellt hat?
Nee, tatsächlich gar nicht. Wir sind ganz klassisch und tatsächlich momentan sind Vorbestellungen gar nicht möglich, weil das bringt uns komplett an unsere Kapazitätsgrenze, auch personell. Wir haben das an Weihnachten einmal ausprobiert, dass man vorbestellen konnte, damit die Menschen einfach schönes Feiertagsgebäck auf jeden Fall sicher haben. Und das Resultat davon war eigentlich, dass ich eine Stunde früher anfangen musste zu backen, damit die Backwaren auch eine Stunde früher fertig sind und das eine Person, die ich dafür extra habe kommen lassen, eine Stunde Zeit hat, um alle Tüten, die vorbestellt sind, mit Abholnummern oder Abholname und den Produkten da drin zu versehen und zu ordnen. Und dann auch zwei Leute im Verkauf zu haben. Eine Schlange für die regulären Käufe und eine Schlange für die Abholer, die schon bezahlt haben. Und da habe ich mich dann auch ehrlich gesagt hat dann auch gefragt danach, wo ist da für mich als auch als Unternehmerin der Vorteil? Das ist eigentlich in dem Sinne nur ein Entgegenkommen von uns und eine Serviceleistung dafür, dass wir unterm Strich ja das Gleiche für das Brot bekommen sozusagen. Und die Fehlerquote ist, glaube ich, auch viel höher, dass vielleicht doch mal was anderes in der Tüte landet, als man für das man bezahlt hat, weil ja so viele unterschiedliche Schritte sozusagen noch dazwischen drin sind. Und unsere Backstube ist nicht groß, das ist wie so eine dünne, schlauchartige Räumlichkeit. Heißt, das ist alles wie so beim Tetris auf Rollen, dass man es hin und her schieben kann. Aber wenn wir das, also meine Befürchtung ist, wenn wir das mit dem Bestellen jetzt regelmäßig machen würden, würde ich mehr Zeit im Büro sitzen, um diese Bestellungen zu organisieren. Und unser Verkaufsregal würde wahrscheinlich nur noch mit Tüten und Zetteln dran bestückt sein. Genau, und das finde ich irgendwie schade. Und deshalb können wir das momentan noch nicht leisten. Das heißt nicht, dass es das nie so sein wird, aber momentan übersteigt das noch ein bisschen unsere Kapazität uns eigentlich.
Wie sieht's denn aus mit der Kapazität? Seid ihr an der Grenze, also auch mit dem ganz normalen Laufpublikum, oder geht da noch was?
Ich würde sagen, am Freitag mit unserem Freitagsprogramm, also wir haben jetzt ja Dienstag, Donnerstag, Freitag geöffnet, erst seit 6 Wochen ist jetzt der 3. Tag, der Dienstag, dazugekommen. Und jetzt haben wir das Ziel sozusagen, das alles ein bisschen zu entzerren, dass es sich auf 3 Tage gut verteilt, aber natürlich auch, dass auch signifikant was dazukommt, dass sich dieser 3. Tag natürlich auch lohnt. Aber der Freitag, würde ich sagen, ist schon gut ausgelastet. Also da würde ich jetzt sagen, sind wir an der Kapazitätsgrenze. Wenn wir mehr machen wollten, müssten wir früher aufstehen.
Und ich noch mehr Zeit einbringen.
Genau, und Jörn müsste seine Stunden in der Praxis kürzen. Und das haben wir ja schon gesagt, das ist momentan ja keine Option. Und deshalb bleibt das Programm so, wie es ist. Aber wir haben es jetzt Freitag immer, also regelmäßig, sagen wir es so, geschafft, dass die Menschen um 12 kommen. Da ist dann wirklich auch eine Schlange von 30 bis 40 Personen, die dann da um 12 schon stehen und bis um 18 Uhr, was offizielle Ladenzeit ist, dass man da Brot kaufen kann. Natürlich gibt es dann um 18 Uhr nicht mehr alles, was es um 12 Uhr gibt, aber das ist natürlich auch okay, finde ich. Aber auf jeden Fall ist es nicht so, dass wir schon um 15 Uhr ausverkauft sind und dann man als Kunde um 18 Uhr voll im leeren Regal steht. Und das probieren wir jetzt auch an den anderen Tagen, dass es sich so einpendelt. Aber man muss auch sagen, die Mengenplanung ist gar nicht so leicht, weil wir gucken Anfang der Woche immer auf die Wetter-App, weil wir gesehen haben, dass das Wetter auf jeden Fall damit zu tun hat, wie viele Leute in die Stadt fahren und sich ein Brot kaufen.
Und sich in die Schlange stellen, weil viele sagen, bei Regen stelle ich mich nicht in die Schlange. Das heißt, wir haben jetzt an unser Fenster aber zum Beispiel schon Regenschirme gehängt. Das heißt, die Leute können sich dann einen Regenschirm wegnehmen, damit sie in der Schlange stehen können und nicht nass werden und die Brote und dann gut versorgt sind. Also es hat auch mal so ein bisschen fröhlichen Volksfestcharakter. Also es ist schon wirklich, ja, schön. Und die Leute sind auch tatsächlich zum großen Teil bereit, in der Schlange zu stehen. Manche sagen auch, höre ich dann, naja, ich würde gerne bei ihm mal Brot kaufen, aber ich habe keine Lust, mich in die Schlange zu stellen. Aber ich habe neulich von einem zum Beispiel gehört, der sagte, ja, als Psychotherapeut, er findet das optimal zur Entschleunigung. Da steht man halt in der Schlange und es gibt auch immer wieder nette Schlangengeschichten. Neulich zum Beispiel war da ein älterer Herr, der hatte sein Geld vergessen. Dann hat ein jüngerer Mann gesagt, die kannten sich vorher noch gar nicht, haben sich in der Schlange kennengelernt. Ach, ich bezahle das Brot. Dann war der ältere Herr, war der jüngere Mann plötzlich weg und der ältere Mann wollte ihm das Geld irgendwann zurückgeben. Dann hat er nur eine Mail geschrieben, ich suche den jungen Mann und ich kannte den dann zufällig, wusste, wo der arbeitet. Und dann hat der ältere dem jüngeren wieder das Geld gebracht. Also es gibt immer richtig nette Anekdoten inzwischen.
Und um auf deine Frage mit der Kapazitätsgrenze zurückzukommen, den Dienstag mache ich jetzt halt alleine, ohne Jörn, mit am Montag einer Mitarbeiterin und am Dienstag einer Mitarbeiterin. Und wie gesagt, meine Mutter ist auch noch stundenweise jetzt eben da, bis der Dienstag wirklich routiniert angelaufen ist. Aber da kann ich dann natürlich nicht das gleiche Programm fahren wie an einem Donnerstag und an einem Freitag. Genau, aber das soll sich alles entwickeln, so Stück für Stück. Das Ziel ist eigentlich schon langsam zu wachsen und das war jetzt im letzten halben Jahr kein langsames Wachstum, um es so mal zu sagen. Langfristig soll das etwas, die Kurve etwas langsamer steigen.
Wie sieht denn euer Sortiment überhaupt aus? Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wie viele Sorten bietet ihr am Tag an und auch insgesamt und wie geht ihr damit um, wenn was überbleibt?
Also wir haben insgesamt über die ganze Woche gestreckt, haben wir 18 verschiedene Produkte, sagen wir 19 oder sagen wir einfach, nennen wir es 20, weil zum Beispiel sowas wie Knäckebrot machen wir nur, wenn wir da Zeit für haben und das gibt es dann eben auch nicht immer, aber es sind standardmäßig am Dienstag verkaufen wir 9 Produkte, am Donnerstag ebenfalls und am Freitag sind es 12 Sachen und davon sind, lass mich kurz überlegen, ja, Hauptteil Brote und zusätzlich gibt es noch Focaccia, so als kleinen Snack und Zimtschnecken und oder Streuseltaler oder Butterkuchen, die wir dann sozusagen für jeden Tag eine Süßigkeit sozusagen noch haben. Und am Freitag gibt es zum Wochenende eben noch die Dinkelseelen dazu. Aber das Basissortiment sind die Brote, die wir an verschiedenen Tagen anbieten.
Und auch manche Brote immer, wie das Hausbrot, das Baguette genau. gibt es immer, das Roggenkasten gibt es immer, also ein Vollkornbrot.
Genau, ja. dass wir sozusagen eigentlich jeden Tag aus jedem Getreide sozusagen was haben. Es gibt jeden Tag was mit Dinkel, es gibt jeden Tag was mit Weizen und jeden Tag was mit Roggen. Und dann in unterschiedlichster Vollkornigkeit, um es so zu nennen. Ja. Mhm.
Und was bleibt über? Bleibt was über und was macht ihr damit?
Man muss sagen, es bleibt wirklich selten was übrig. Also wir, wenn was übrig bleibt, dann kann man das wirklich, ist es überschaubar. Und da haben wir, machen wir entweder privat unsere Gefriertruhen voll. Unsere Mitarbeiter freuen sich über Brot, was sie dann am Ende vom Tag abholen können. Und wir haben das große Glück, dass unsere Vermieter Gastronomen sind. Und dann rufe ich da immer einmal an im Restaurant und dann gucken die da in ihren Tiefkühler. Und können mir dann denen sagen, ob sie gerade Brotbedarf haben. Und die freuen sich wahnsinnig, dass sie dann...
Wenn mal was übrig
genau,
ist.
Genau, wenn dann was übrig ist, kommen die mit ein paar, ja, 2-Euro-Kisten und dann wird da das Brot reingeladen und dann kriegen wir das sogar noch abgerechnet. Also wir geben denen dann Prozente und die können am nächsten Tag das Frühstückskörbchen im Restaurant mit unserem Brot füllen. Und so wird eigentlich nichts weggeschmissen und ist natürlich... Schön.
Und bisher sind wir, kann man schon sagen, zu 90-95% ausverkauft.
Ja.
Ja, das war, und wir planen eben auch so die Mengen lieber so, dass wir sagen, wir wollen nichts übrig behalten. Also wenn dann eben nichts mehr da ist, ist nichts mehr da. Und manchmal ist es aber auch schon um 17 Uhr, dann sind die Leute manchmal etwas enttäuscht, wenn es nichts mehr gibt. Aber das ist dann eben so.
Ich hätte Lust, auch für die Zukunft noch Produkte, die wir übrig behalten, auch in unseren eigenen Flow sozusagen wieder einzubinden, so klassische Altbrotverwertung oder auch aus dem aus altem Süßteig kann man ja auch so dieses Bostock machen, also mit Mandelcreme obendrauf, nochmal was überbacken oder eine Art Brotchips oder solche Art von Produkten, aber das braucht natürlich auch wieder Kapazität und Zeit, das zu entwickeln und Altbrotzerkleinerer braucht auch wieder Platz in der Backstube und wie ich gesagt habe, das ist schon alles sehr eng da. Ah. Deshalb muss man sich dann auch fragen, was lohnt sich und wie oft bleibt was übrig und ja, genau, wie ist dann. Ja.
Wie viele Brote backt ihr denn in der Woche ungefähr, um das mal einschätzen zu können, auch für Außenstehende?
Brote oder Produkt, also circa.
Na, wenn man Brotchen mit einrechnet, ist es immer ein bisschen schwierig. Also ich würde mich da mal auf die Brote fixieren, also alles über 250 Gramm.
Bei 3 Tagen sind wir bei plus minus 900 Broten.
Mhm, na, das ist schon ganz ordentlich.
Und da sind jetzt, sag ich jetzt mal, Zimtschnecken, Butterkuchen, Knäckebrot, Focaccia und diese Streuseltaler oder was dann halt saisonal als Süßware.
Seelen kommen auch noch dazu.
Genau, die sind davon ausgenommen. Also.
Ja, kommen wir mal zum Sauerteig, würde ich sagen. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, da gibt es viele Stellschrauben und es kann vieles auch schief gehen. Man muss die Temperaturen gut im Blick haben. Es spielen andere Faktoren eine Rolle, auch die Mehlqualität. Ihr hattet auch schon erwähnt, dass ihr das regelmäßig von einer bestimmten Mühle geliefert bekommt. Deshalb 2 Fragen. Gab es schon mal ganz schlimme Misserfolge, wo ihr gesagt habt, oh, das können wir jetzt aber nicht wirklich herausgeben? Und 2. Frage, wie geht ihr mit Schwankungen beim Mehl um, so es sie gibt?
Also auf deine erste Frage mit den, ob es schon mal was gab, was wir nicht verkaufen konnten, da gab es schon mal was. Da haben sowohl Jörn als auch ich uns an unterschiedlichen Tagen mit der Salzmenge verwogen. Und dann, ist das ja, schmeckt und sieht man es sehr schnell, dass das nicht gut ist. Die konnten wir nicht verkaufen, die Sachen. Und das ist dann auch, aber das war, hat sich immer auf eine Ofencharge wahrscheinlich begrenzt. Wir haben auch schon einmal dann Test gebacken, gesehen, huch, warum werden die Brote so platt? Und dann mit dem rohen Teig, der noch da war, ist Jörn dann sozusagen wieder in die Produktentwicklung gegangen und hat den rohen Teig, der schon versalzen war, dann nochmal kann man so sagen,
noch. Ja, ich habe im Prinzip den nochmal, ich habe nochmal Mehl dazu gegeben und habe dann nochmal Wasser dazu gegeben.
Nochmal Sauerteig.
Nochmal Sauerteig.
Nochmal Gare.
Nochmal Gare. Ja, quasi den alten versalzenen Teig wie so eine Pâte fermentée genommen und dann, ja, und dann hatten wir halt Unmengen an Teig und daraus konnten wir dann schöne Wurzelbrote machen. Also war dann, also Wurzelbrot ist wird zum Schlüssel, es fehlte Salz im Teig.
Genau.
Dann haben wir was anderes produziert.
Genau, Wurzelbrot ist Codewort versalzener Teig. Nee, genau, also da probieren wir schon dann so wenig wie möglich wegzuschmeißen, aber Gott sei Dank kann man das an einer Hand bisher abzählen, wie oft wirklich was schiefgegangen ist. Und wenn mal die Qualität anders ist, zum Beispiel jetzt eigentlich ganz aktuell, am Dienstag hatten wir eine Charge Hausbrot, da habe ich das Kühlhaus aufgemacht und habe gedacht, so huch, da ist ja gar nichts passiert im Körbchen. Und hab das dann wirklich, das musste ich dann bis um 12.30 Uhr stehen lassen, bis da überhaupt was passiert und habe mich dann auch wirklich entschieden, das wird jetzt nicht einfach abgebacken, sondern das braucht einfach die Zeit und so habe ich es auf Social Media auch kommuniziert und auch im Laden, wenn die Menschen dann fragen, was gibt's, warum gibt's kein Hausbrot, wird das dann so kommuniziert und natürlich sind auch die Brote nicht so geworden, wie sie sonst werden, so voluminös, weil wir analysiert haben, dass die Stockgare am Tag davor einfach zu kurz war. Diese mäßig hochgegangenen, nenne ich es jetzt einfach, haben wir dann auch mit der Erklärung für 20% dann auch verkauft. Und die Leute freuen sich trotzdem dann, dass sie überhaupt was bekommen und dass es geschmacklich auch gut ist. Wir schneiden das Brot dann auch auf, dass die Leute die Krume sehen können und gehen da eigentlich auch offen ins Gespräch. Und das ist dann auch in Ordnung so, sofern meine Erfahrung jetzt ist, dass die Leute das eigentlich auch sehr wertschätzen.
Mhm. Und habt ihr feststellen können, dass die Mehlqualität schwankt, also einerseits von Ernte zu Ernte, wobei ihr habt jetzt eine Ernte erst mitbekommen, ne, so richtig in der Bäckerei, aber gibt's auch chargenweise Veränderungen?
Also wir haben, unsere Mehle sind ja sehr regional, das muss man schon sagen, wir kennen eigentlich alle Bauern persönlich, wir kennen die Mühle persönlich. Das ist hier so eine Initiative, die heißt Hegau-Korn. Hegau ist hier so ein Gebiet um den Bodensee. Das waren früher viele Vulkane. Und so circa 30 bis 50 Kilometer von Konstanz verteilt sich das. Und diese Biobauern liefern alle an diese Biomühle. Und die mahlt für uns und bringt uns auch persönlich das Mehl. Also Karl und Karin kommen jeden Donnerstag um 6:30 und bringen die Mehlsäcke ins Lager. Und mit denen können wir auch direkt besprechen, wenn uns irgendwas auffällt. Uns ist jetzt aufgefallen, dass in der letzten Zeit der Dinkel zum Beispiel weniger Wasser brauchte, auch der Weizen ein bisschen weniger Wasser brauchte. Und dann daraus haben wir geschlossen, dass es einfach von verschiedenen Äckern kommt. Ne? Oder dass die Mühle das irgendwie nicht dann kompensieren kann. Aber die Qualität selber, muss ich sagen, ist von der Mühle sehr gut. Und wir müssen selber einfach schauen, wie wir damit umgehen, mit dem Schüttwasser und mit der Knetemperatur.
Ja, und das Tolle ist, dass die Müllerin auch regelmäßig mit den neuen Getreidechargen auch selber einmal backt. Und jetzt hatten wir neulich mal eine Besprechung. Dann hat sie auch gesagt, dass wir jetzt dann immer ins Gespräch gehen, wenn sie schon Veränderungen merkt, dass sie uns das gleich zukommen lässt und dass wir dann nicht das dann überraschend erst merken, wenn das Mehl schon am Kneten ist. Und auch beim Mahlen merkt man das anscheinend auch schon. Da bin ich natürlich jetzt fachfremd, aber da ist der Draht eigentlich direkt zu denen und da tauschen wir uns auch schon drüber aus. Ja.
Hm. Das heißt, ihr seid eine Biobäckerei, aber wahrscheinlich nicht zertifiziert, sonst hätte ich es irgendwo gelesen.
Genau, wir sind nicht zertifiziert. Wir haben eigentlich alle, lass mich überlegen, eigentlich fast alle Sachen sind Bio, außer vereinzelt Gewürze, Zimt und da, wo wir in den Produkten, wo wir Hefe verwenden.
Und das Baguette-Mehl.
Genau, das Baguette-Mehl ist auch nicht Bio.
Das kommt aus Frankreich.
Genau, aber sonst Milchprodukte, Getreide, Eier, Butter, Saaten, Öl, das ist alles Bio. Wir haben auch neben der Kooperation mit der Mühle, beziehen wir unsere Rohstoffe von einem Bio-Großhandel aus dem Kaiserstuhl. Das ist sehr praktisch, der beliefert den Biomarkt Alnatura, der direkt bei uns gegenüber ist. Und dann kann ich da sozusagen mitbestellen und mit dem Rolli nur einmal über den Bordstein rüberfahren und die Sachen bei uns abliefern ins Kühlhaus. Das ist schon eine sehr coole Kooperation. Genau, wir haben die Zertifizierung letztes Jahr, wollten wir die angehen. Allerdings, oder haben wir damit gestartet auch. Wir hatten auch schon die erste Kontrolle. Für die habe ich auch bezahlt und sozusagen das Geld ist, das sage ich jetzt mal, weg. Aber ich habe tatsächlich jetzt im Januar dann die Reißleine gezogen im Zertifizierungsprozess, weil wir mittendrin auch waren, den dritten Verkaufstag zu realisieren. Und dann, muss ich rückblickend sagen, war das einfach ein bisschen kurzfristig gedacht. Ich dachte, es wäre unkomplizierter, als es dann tatsächlich war. Also ich hätte alle Prozesse, die ich jetzt schön ein halbes Jahr endlich routiniert einstudiert habe, sozusagen, hätte ich wieder umstellen müssen, um eine Warenflussrechnung und auch diese Hygiene, die es dann doch noch fordert, vom Wechsel von Bio Mehl auf konventionelles Mehl, wenn wir zum Beispiel das Baguette kneten, dann halt eben braucht. Und diese Dokumentation hat in dem Moment, zum jetzigen Zeitpunkt eben, die Kapazität gesprengt, die wir gerade dafür haben. Und deshalb haben wir das jetzt, ist es nicht vom Tisch, aber wir haben es vertagt, um sozusagen, um es so zu nennen, weil ich das dann schon auch, ich sage jetzt mal, ordentlich machen will, dass man sich dann da dann einmal drauf konzentriert und dann ist das auch, glaube ich, gar nicht so aufwendig, aber es war zum falschen Zeitpunkt und dann mussten wir das einfach absagen. Aber wenn wir dann die Zertifizierung nochmal angehen würden, dann können wir auch diese Kooperation mit Hegaukorn und unseren Bauern und der Mühle etwas mehr bewerben und irgendwie dann auch Projekte zusammen machen, die auch toll wären. Aber das Hegaukorn macht das eben nur mit zertifizierten Betrieben. Also diese Außendarstellung, sage ich mal.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Was ist denn der Vorteil für euch einer Bio-Zertifizierung? Es wird ja wahrscheinlich nicht mehr Kunden zu euch locken, die dies interessiert. Die wissen ja wahrscheinlich eh, dass ihr überwiegend Bio seid.
Genau, das ist eigentlich aus momentaner Sicht ist das die Kooperation mit Hegaukorn, die wir dann halt bewerben könnten und natürlich auch dann gemeinsam mit den Landwirten dann auch mehr Projekte eben ins Leben rufen können, zum Beispiel auch Teilnahme an Biomärkten, ja, wo wir dann die Backware bereitstellen oder Hegaukorn, so zumindest ist meine letzte Info, hat auch ein bestimmtes Budget für solche Sachen, von dem wir natürlich auch nur profitieren können, wenn wir als zertifizierter Betrieb auch offizieller Partner sind. So. Und,
also die wünschen sich das, kann man sagen.
Genau, und ja, und an sich, ich finde Bio-Ware gut und es ist deshalb, sag ich jetzt mal so, auch neben der Kooperation mit Hegaukorn, ist das auch was, wo ich hinterstehe. Man muss dann einfach nur gucken, wie die Rohstoffe sich dann im Preis auch ändern. Aber wir beziehen ja sowieso fast alles.
Na gut, das T65 aus Frankreich könnte man auf Bio noch ändern, aber ist dann auch mal so. Ja,
muss man. Und es gibt schon Kunden, die das auch fragen, aber das ist ein kleiner Prozentsatz. Die fragen, seid ihr wirklich zertifiziert und warum seid ihr es nicht und was ist nicht Bio? Ah, das Zimt ist nicht Bio, dann möchte ich keine Zimtschnecke. Also das ist wirklich ein sehr kleiner Prozentsatz.
Ja, wir kommen so langsam Richtung Ende. Was mich noch brennend interessiert, ist, wie ihr zusammenarbeitet in der Backstube. Ich kann mir vorstellen, ist ja nun Familie. Familie ist zwar schön, aber es gibt manchmal auch knifflige Situationen oder bestimmte Trigger, die den anderen dann reizen. Wie geht ihr damit um? Gibt es das überhaupt oder ist bei euch alles wunderbar in der Backstube?
Also das wäre jetzt...
Nö. Also immer alles wunderbar, das wäre gelogen. Das geht gar nicht. Ich finde auch, in der Familie ist nicht immer alles wunderbar. Das gehört auch dazu. Prozess ist schon aber so, dass wir versuchen, nicht so die Vater-Tochter-Rolle in der Backstube einzunehmen, sondern versuchen als Geschäftspartner das zu meistern. Nora hat zwar jetzt im Broadcast hier jetzt ab und zu Papa gesagt, aber in der Backstube versucht sie eigentlich, mich mit dem Vornamen zu nennen, damit das irgendwie einen anderen Stellenwert hat. Das macht sie meistens auch. Und eigentlich ist es so, dass ich am meisten lernen muss, mich da zurückzunehmen. Ich glaube, das ist mir inzwischen recht gut gelungen. Ja, ich muss mir auch manchmal von Nora Dinge anhören können. Das ist auch so. Aber sie muss sich auch von mir manchmal was anhören. Da hat jeder so seine Spitzfindigkeiten und seine Dinge, auf die er besonders Wert legt. Ja, also eigentlich funktioniert das gut, aber klar, es kracht auch mal ein bisschen, aber ich finde, wir können das im Gespräch eigentlich immer ganz gut ausräumen.
Genau, also ich glaube...
Und krachen ist vielleicht auch zu viel, also es gibt mal Meinungsverschiedenheiten, aber so reibt man sich aneinander, so kann man es vielleicht sagen.
Ist eine natürlich, wie es in der Familienkonstellation einfach ist. Wichtigste ist für uns, dass man halt drüber spricht und dann wieder den Fokus auch auf das lenkt, was dann halt wichtig ist. Und das ist erstens, dass der Laden läuft und dass wir auch als zweites wirklich die Freude an diesem Ort und an dieser Backstube weiterhin haben, weil das ist ja sozusagen die treibende Kraft, was uns jeden Tag wieder dorthin kommen lässt. Und man muss halt sagen, das ist auch finanziell natürlich ein riesiges Risiko, was man mit so einer Selbstständigkeit macht, wo man viel Geld investiert hat und dann eine Geschäftsbeziehung zu haben, wo man 100% Vertrauen da hat, das nimmt diesen ganzen Bereich an Sorge weg, wo man sagt, was ist, wenn das zwischenmenschlich jetzt kracht? Darüber müssen wir uns halt gar keine Sorgen machen, weil da halt diese Basis eben da ist und dann kann man sich auf andere Dinge viel konzentrierter einstellen. Und ja, an sich... Ich glaube, wenn wir uns nicht von Grund auf gut verstehen würden, dann hätten wir da 2019 gar nicht den Gedanken ins Auge gefasst, dass wir das jetzt forcieren.
Und viel fängt, und viel ist auch im Team. Also ich finde, wir haben wirklich ein sehr nettes Mitarbeiterteam, was so die ganze Arbeitsatmosphäre sehr angenehm macht. Das sind alles Leute, die keine Bäcker sind. Das sind verschiedenste. Eine ist Architektin, eine ist Lehrerin, eine arbeitet in Logistik für ein Schweizer Unternehmen, ganz viele verschiedene Sachen, ich will da gar nicht so ausweiten, aber es sind einfach alles gestandene Menschen, die dort in die Backstube kommen und Freude haben. Und das Ganze spiegelt schon, ja, Freude, hohen Arbeitseinsatz natürlich auch, aber irgendwie eine gute Stimmung wieder, muss ich schon sagen. Und mir gibt das dann immer... Ja, ein gutes Gefühl.
Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin ab und an in Konstanz oder in der Nähe, weil ich vorbeifahre in die Schweiz oder Richtung Österreich manchmal auch, aber noch nie bei euch gewesen. Konnte ich auch noch nicht lange, ne? Erst seit einem knappen Jahr. Insofern werde ich mal vorbeischauen.
Ja, komm gerne vorbei. Jetzt sind wir, also ich habe jetzt auch eine Vollzeitwoche. Also dadurch, dass der Dienstag jetzt auch mit dabei ist, bin ich sowieso Montag bis Freitag eigentlich immer in der Backstube, entweder am Backen oder am Vorbereiten. Heißt, mich triffst du so oder so immer an.
Ich komme angefahren.
Genau, dann vielen Dank auch an dich für deine Zeit und die wertvollen Fragen.
Ja, frohes Backen und bis bald.
Bis bald, Lutz. Tschüss.
Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.